Wir sind im Hebräerbrief, im Kapitel 13. Wir lesen ja sonntagmorgens einfach Vers für Vers durch das Neue Testament und versuchen das, was Gott uns da sagt, auf unser Leben anzuwenden. Gehen durchs Neue Testament, dass wir nichts auslassen, Vers für Vers. Und wir sind im Hebräerbrief, Kapitel 13, heute Morgen. Wer eine Bibel braucht, wer keine dabei hat, am Tisch hinten stehen welche, dann könnt ihr mitlesen. Es ist wunderbar, das Abendmahl zu feiern und einfach zu betrachten. Mal alles, was kompliziert ist und was wir vielleicht nicht verstehen, beiseite zu lassen und Glauben einfach sein zu lassen, einfach zu sehen, ja, Jesus, du hast bezahlt für meine Schuld und das ist das Größte und das soll mich beeindrucken und das soll mich begeistern und ich will dich lieben, weil du mich zuerst geliebt hast. Es ist gut, wenn wir es manchmal wirklich so einfach wieder werden lassen. Und ich denke, heute Morgen haben wir eine Stelle, die sehr einfach und klar ist, da muss man nicht viel das Griechische studieren und viele Kommentare lesen, was damit gemeint ist. Sehr klare Anweisungen. Eine sehr praktische Stelle, ein praktisches Kapitel, dieses Kapitel 13 im Hebräerbrief zum Abschluss dieses Briefes oder dieser Predigt, die dieser Brief ja wahrscheinlich ursprünglich war. Praktische Anweisungen für unser Leben. Und das ist ein Muster, was wir in der Bibel sehen. Zuerst geistliche Wahrheiten und dann wird es immer praktisch. Theologie, das heißt unser Verständnis über Gott, wer Gott ist und was er für uns getan hat und was er von uns möchte, das ist nie rein theoretisch, sondern es hat was mit unserem Leben zu tun. Es erfordert eine Antwort von uns. Und ich denke, als Menschen, die wir Gottes Wort lieb haben und die wir mindestens einmal in der Woche Gottes Wort studieren, gibt es eine Gefahr, dass wir Wissen anhäufen, theologisches Wissen aus Gottes Wort, aber dass unser Ausleben, unser Anwenden nicht mithält. Du kennst das aus meinem eigenen Leben, das ist die Herausforderung. Mark Twain, glaube ich, war es, der mal gesagt hat, mich beunruhigen nicht die Verse, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Das ist die Herausforderung. Zum Beispiel letzte Woche haben wir sehr viele Infos über unsere verfolgten Geschwister bekommen und auch Hilfen, wie wir dem begegnen können. Wer von euch hat es mitgenommen in die Woche? Wer von euch hat gebetet? Müsst es nicht unbedingt zeigen. Da werden Brief geschrieben. Praktisch werden lassen. Heute haben wir diesen Vers, in dem es heißt, gedenkt der Gefangenen. Jennifer und ich werden uns vorgenommen, dass wir diesen Gebetskalender in unser Gebetsleben zusammen mit reinnehmen, wirklich jeden Tag für diese eine Person beten, die da aufgeführt ist in dem Kalender. Ich glaube, wir haben es wirklich nur zweimal gemacht, die Woche. Also ist hier Raum zur Verbesserung. Das nächste Woche besser machen. Aber mir geht es nicht darum, dass wir irgendwie so einen Schuldtrip uns auferlegen und sagen, oh, wir sind so schlecht. Nee, aber ich denke, es geht darum, dass wir uns einfach dessen bewusst sind, dieser Tendenz, dass wir träge sind und wenn wir Gottes Wort studieren, dass wir immer bewusster einen Punkt machen und sagen, okay Gott, was möchtest du, dass ich tue? Und wie werde ich es tun? Und wann werde ich es tun, wenn wir hier Bibel lesen oder Gottes Wort studieren? Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist der, der sein Lebenshaus auf dem Felsen aufbaut. Wer es nur hört und nicht tut, der baut auf Sand. Jakobus hat uns gesagt, dass wir Täter des Wortes und nicht allein Hörer sein sollen, weil sonst betrügen wir uns selbst. Ich glaube, wir haben diese Tendenz, wir glauben, etwas zu wissen, wenn wir uns die Infos angeeignet haben oder die Fakten angeeignet haben, so wie in der Schule, wo wir einfach Dinge auswendig lernen und dann schreiben wir die Prüfung und dann können wir wieder alles vergessen. Also ich habe leider Gottes viel so gelernt, ich habe ein ganz gutes Kurzzeitgedächtnis, haben wir das reingezogen, Tag vorher, gute Prüfung geschrieben und dann eine Woche später habe ich keine Ahnung mehr gehabt, worum es gegangen ist. Aber wir denken, wenn wir jetzt Wissen anhäufen, dann wissen wir was biblisch gesehen, aber in der Bibel, das Wort eigentlich, im Griechischen bedeutet auch so viel, zu wissen oder zu erkennen, wir wissen eigentlich erst etwas, wenn wir es ausgelebt haben, wenn wir es erfahren haben. Also nicht nur theoretisch. Ich meine, wir kennen Gottes Wort, wir wissen, dass Jesus uns den Auftrag gegeben hat, zum Beispiel das Evangelium weiterzuerzählen, was Jesus für uns getan hat. Wir wissen das im Kopf. Du kannst eine Bibelstunde drüber halten, ein Bibelstudium machen, das ist, was Gott uns sagt. Du kannst ein Seminar besuchen, wie du es weitererzählen kannst, aber du hast erst Gottes Willen getan, wenn du deine Menschenfurcht und diesen inneren Schweinehund überwindest und deinen Mund aufmachst und wirklich jemandem erzählst, was Jesus für dich getan hat. Dann weißt du es erst wirklich. Und so, wenn wir in einem praktischen Abschnitt sind, heute und die nächsten Wochen, lass uns offen dafür sein, dass der Heilige Geist uns zeigt, was wir tun sollen und wie wir es tun sollen und wann wir es konkret tun sollen. Dass es nicht Theorie ist für uns, sondern dass es wirklich ausleben, was Gott uns sagt. Ganz einfach, heute Morgen geht es um Liebe. Und zwar um Liebe, drei Gruppen von Menschen gegenüber, die wir hier sehen. Und wenn wir so sagen wollen, das ist eigentlich das große Bild, das ist die große Berufung, die wir haben als Nachfolger Jesu. Jesus hat gesagt, es geht in unserem Leben darum, Gott zu lieben mit allem, was wir sind und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das ist, was Gottes Wille für uns ist. Das macht Gott Freude, das ehrt ihn. 1. Johannes 4 schreibt uns der Apostel Johannes, Gott ist Liebe und wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Wenn du Gott kennst, wenn du in Beziehung mit Gott stehst, dann wirst du ihm ähnlich werden, dann wirst du lieben. Johannes 13, Vers 35, da hat Jesus gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht, weil ihr den Fischaufkleber am Auto habt oder das Kreuz um den Hals oder das christliche T-Shirt oder weil du ein Gottesdienstbesucher bist. Nee, sondern daran werden die Menschen erkennen, dass du ein Nachfolger bist, dass du liebst, wie Jesus geliebt hat. Das ist unser Kennzeichen. Das ist ein Kennzeichen für wahre geistliche Reife. Geht nicht darum, wie viel du theologisch weißt über Liebe und die verschiedenen Worte im Griechischen, Agape und Phileo, was da für Worte über Liebe gibt und alle Verse in der Bibel über Liebe kennst. Nee, es geht darum, wie sehr lebst du es aus. Liebe ist wieder was Praktisches. Zum Beispiel Johannes, der ist sehr praktischer Kerl. Und er sagt uns im ersten Johannesbrief, wer irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm und dann wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Es geht nicht, oder? Wenn du Liebe hast und du siehst jemanden, der Mangel hat und du hast eine Möglichkeit, dem zu begegnen, dann wirst du es tun. Oder Johannes sagt im 1. Johannesbrief Kapitel 5, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, dann soll er in die Fürbitte gehen für den. Und wir wissen aus Matthäus 18, dass wir ihn in Liebe konfrontieren sollen, auf ihn zugehen sollen. Auch das ist Liebe. Oder Epheserbrief, Kapitel 4, da heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Also auch wie wir kommunizieren, das hat was mit Liebe zu tun. Seid nicht gleichgültig, seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also Liebe ist ganz was Praktisches, das sind nur ein paar Beispiele, die Gottes Wort und sagen, was es praktisch bedeutet, jemanden zu lieben, zu geben, in Liebe zu konfrontieren, zu vergeben, aufbauende Worte, ermutigend zu sein. Die erste Gruppe, die wir hier sehen, die wir lieben sollen, das sind unsere Geschwister im Glauben. In Vers 1 steht hier, die Bruderliebe bleibe. Wir Christen sind berufen, alle Menschen zu lieben. Jesus sagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Aber zuallererst und vor allem sollen wir unsere Glaubensgeschwister lieben. 1. Johannes 4, Vers 21. Dieses Gebot haben wir in ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und das sind die Schwestern auch inkludiert. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Liebe für die Geschwister, das ist eine Bestätigung für uns auch, dass wir wirklich gerettet sind, dass wir wirklich neu geboren sind von dem Geist Gottes. Das ist etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14, schreibt uns Johannes, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Liebe für andere Christen. Und ist das nicht etwas Wunderbares? Ich habe das so oft erfahren, egal wo du hinkommst, auch in fremde Kulturen, in den USA oder in Jordanien, du triffst Geschwister und da ist sofort eine Einheit da und du fühlst dich geliebt von denen und du hast Liebe für sie, du empfindest was für sie, da ist irgendwie so dieses Band, was uns verbindet, über die sozialen Grenzen hinweg, über kulturelle Grenzen hinweg. Ich meine, schaut euch mal um, wie wir hier sitzen. Menschen von verschiedenen sozialen Schichten, von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Kontinenten sogar. Menschen, die vielleicht normalerweise wenig miteinander zu tun hätten, aber Jesus baut uns zu einem Leib. Und er gibt uns Liebe füreinander. Jesus hat uns auch gesagt, andere Menschen praktisch zu lieben in seinem Namen, das ist der Weg, wie wir Schätze im Himmel sammeln können. Jesus belohnt uns dafür. Wenn wir andere lieben, das hat irgendwie ewig Bestand, im Gegensatz zu unserem materiellen Zeug, was mal alles vergehen wird und verbrennen wird und was keiner von uns mitnehmen kann. Und was wirklich cool ist, andere zu lieben, sagt uns Jesus, es ist auch der Weg, wie wir Jesus selbst praktisch lieben können. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht. Geht es euch manchmal so, dass ihr überwältigt seid von Jesus und von seiner Liebe, von seiner Gnade, von dem, was er für euch getan hat und ihr würdet ihn manchmal vielleicht gerne einfach drücken oder liebhaben oder umarmen, wenn es möglich wäre. Jesus liebhaben auf diese Art und Weise, ihm was Gutes tun, so wie es die Sünderin getan hat oder Maria, die Jesu Füße gesalbt hat mit dem kostbaren Öl und mit den Haaren abgetrocknet hat. Einfach so physisch erfahrbar deine Liebe Jesus ausdrücken. Geht es auch manchmal so, dass er sagt, ach, Jesus. Wir wissen, Jesus ist auferstanden, er ist aufgefahren zum Vater, er ist nicht mehr in seinem irdischen Leib, es ist nicht wirklich möglich, ihn physisch zu umarmen, aber du kannst es trotzdem tun. Weil wer ist Jesu Leib heute? Der Leib Christi, oder? Die Brüder und Schwestern im Glauben. Im 1. Korinther 3 sagt uns Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und in Matthäus 25 hat Jesus gesagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also du umarmst Jesus, wenn du einen Bruder oder eine Schwester umarmst. Du segnest Jesus, wenn du einen Bruder und eine Schwester segnest. Und er kennt es, er kennt deine Liebe, deine Umarmung, er fühlt deine Liebe, wenn du einen Bruder oder eine Schwester in seinem Namen lebst. Und hey, wenn wir unsere Geschwister in dem Licht sehen, wenn wir Jesus in ihnen sehen, dann macht es die gleich ein bisschen liebenswerter, oder? Also die Bruderliebe bleibe. Okay, wir wollen praktisch sein, um es praktisch werden zu lassen. Kennst du jemanden, im Besonderen einen Bruder oder eine Schwester, die einen Mangel hat? Materiell oder emotional, Liebe an Zuwendung, Mangel, den du begegnen kannst. Gibt es jemanden, mit dem du dich versöhnen musst, dem du vergeben musst? Gibt es jemanden, dem du Gnade zeigen kannst? Jemanden, den du ermutigen kannst, der eine Umarmung braucht? Vielleicht eine liebevolle Ermahnung braucht? Jemanden, den du einladen kannst, den du segnen kannst? Vielleicht nehmen wir uns ein paar Sekunden Zeit, um unser Herz auf Jesus auszurichten und ihn konkret zu fragen, dass wir offen sind für den Heiligen Geist, dass er zu dir sprechen kann, dass er dir jemanden aufs Herz legt und dir jemanden zeigt, wen und wie und wann. Vater, wir wollen beten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst jetzt und unsere Person aufs Herz legst, dass es konkret wird. Zeig uns jemanden hier oder vielleicht auch jemand anderen, den wir segnen können diese Woche. Amen. Die Bruderliebe bleibe. Die Bruderliebe bleibe. Diese hebräischen Christen, an die der Autor des Hebräerbriefs schreibt, das waren verfolgte Christen. Das waren leidende Christen. Und Leid kann sehr einnehmend sein, oder? Leid verursacht bei uns so diese Tendenz, uns nach innen zu kehren, egozentrisch zu werden, nur mehr dich selbst zu sehen und nur mehr deinen Schmerz zu sehen. Auch diese Tendenz vielleicht, dich zurückzuziehen vor anderen, verbittert zu werden. Niemand tut genug für mich in meinem Leid. Oder vielleicht auch stolz manchmal, euch Geschwister wollen dir dienen in deiner Not und du ziehst dich zurück, du lässt es nicht zu. Und das verursacht eigentlich mehr Trennung, als dass es Einheit baut. Aber so eine Tendenz, was Leid in uns verursacht, ich kenne das, wenn ich krank bin, dann will ich einfach meine Ruhe haben. Bin ich gereizter? Habe ich nicht so diese großen emotionalen Liebeswallungen? Wenn man denkt, oh, was könnte ich für andere tun? Wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich eher fordernd als gebend. Und so Leid hat die Tendenz, dass es Konflikte bringt in unser Zusammenleben, in unsere Beziehungen. Und der Autor sagt diesen verfolgten Christen hier, hey, lass es nicht zu. Bleib da wachsam. Die Bruderliebe bleibe. Bleib dabei, auch in eurem Leid, auch in eurer schwierigen Zeit. Joni Erickson, eine Frau, die mich sehr beeindruckt hat, ich habe die in Wien einmal gehört, die im Rollstuhl sitzt und wirklich nur ihren Kopf bewegen kann. Die hat damals was gesagt, was ich nie vergessen habe. Sie hat gesagt, wenn es dir schlecht geht, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und es wird dir besser gehen. Das war ihre Medizin. Und diese Frau strahlt eine Freude aus, die unglaublich ist. Die Freude Jesu. Die Bruderliebe bleibe. Zweiter Punkt ist hier Gastfreundschaft. Und wieder Kontext. In Zeiten der Verfolgung haben wir, glaube ich, eher die Tendenz, dass wir uns einigeln. Dass wir lieber niemanden in unser Haus lassen, könnte ein Spion sein vom Geheimdienst. Und ich bin mir sicher, es ist weise, der Weisheit walten zu lassen, nicht naiv zu sein. Aber diese Tendenz ist zu weit zu treiben, sich abzuschotten. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt hier im Vers 2, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Manche Übersetzungen, zum Beispiel die Neue Leben-Übersetzung, sagt, vergesst nicht Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Aus dem Kontext ist es eigentlich klar, dass es hier um Fremde geht. Wahrscheinlich vor allem um reisende Prediger und Evangelisten. Damals gab es keine Hotels, die waren angewiesen auf die Gastfreundschaft der Geschwister. Gastfreundschaft, die normalerweise im Nahen Osten, das wisst ihr, groß geschrieben ist. Und wir wissen, dass es hier um Fremde geht. Und er sagt, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Ich persönlich glaube, dass ich mit einem Engel verheiratet bin. Aber wenn ich mich sonst umschaue, von euch anderen, die ich hier sehe, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr keine Engel seid. Auch von mir selber. Also es geht hier wahrscheinlich um Fremde. Um Gastfreundschaft denen gegenüber, ohne zu wissen, haben sie vielleicht Engel beherbergt. Gastfreundschaft denen gegenüber, die sie nicht so gut kennen. Also der Autor sagt ihnen, ihr werdet verfolgt, ihr habt Verlust erlitten, ihr seid ausgeraubt worden, ihr seid misshandelt worden, ihr leidet um Jesu Willen, aber vergesst nicht, gastfreundlich zu sein. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit dem Guten, steht im Römerbrief. Schottet euch nicht ab, kehrt euch nicht so nach innen, dreht euch nicht nur um euch selbst und eure kleine Familie, euer kleines heiles Zuhause. Nee, seid gastfreundlich, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Zum Beispiel Abraham, der da vor seinem Zelt saß und kamen drei Männer zu ihm, drei Fremde, und er hat sie aufgenommen, und wir wissen, es war der Herr selbst und noch zwei weitere Engel. Und sie haben ihm gesagt, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben, Abraham. Oder denkt an Lot, der in dieser bösen, perversen Stadt Sodom zwei Fremde aufgenommen hat, und es waren Engel, die haben Gottes Wort zu ihm gesprochen. Die haben ihn herausgeführt aus der Stadt, vor Gottes Gericht. Hat sich herausgestellt, er hat nicht sie beschützt, sondern sie haben eigentlich ihn beschützt. Er versuchte ein Segen zu sein, aber in Wirklichkeit ist er mehr gesegnet worden, als ein Segen war. Und wie oft ist das der Fall, oder? Was ist die Anwendung davon? Nicht unbedingt, dass wir einen Engeltest machen, wenn irgendwer, den wir nicht so gut kennen, zu uns nach Hause kommt, einen Flügel suchen oder so. Sondern die Anwendung ist, behandle Fremde wie Engel. Und besonders wie Geschwister, die du vielleicht nicht so gut kennst. Und wenn der Herr das den verfolgten, leidenden Christen hier sagt, dann wie viel mehr gilt es für uns? Seid gastfreundlich. Petrus sagt uns das auch, er schreibt, seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Im 1. Timotheusbrief und im Titusbrief sehen wir, dass Gastfreundschaft eine Qualifikation, eine Voraussetzung für Älteste ist, für Leiter. Warum? Weil Leiter sollen Vorbilder sein. Und das ist, wie ein reifer Christ aussehen soll, und Gastfreundschaft ist Teil davon. Wir Christen, wir sollten die gastfreundlichsten Menschen von allen sein, glaube ich. Wir sollten offene Türen haben, wir sollten uns nicht abschotten. Vielleicht einsperren hinter hohen Klostermauern. In manchen Kulturen ist Gastfreundschaft eigentlich selbstverständlich. Denk an den Nahen Osten. Wir haben offene Türen, kannst immer vorbeischauen. Und ich denke an Rumänien, als wir das erste Mal dort waren, kurz nach dem Mauerfall. Und die Geschwister dort, die haben uns versorgt und haben uns Essen vorgesetzt, irgendeinen schönen Braten und Milch zum Trinken. Und nachher haben wir herausgefunden, das war das letzte Fleisch, was die hatten, und die letzte Milch, die hatten, aber die waren so gastfreundlich, das war beschämend eigentlich. Wir haben gedacht, wir fahren dorthin, um die zu segnen, aber wir sind beschenkt nach Hause gekommen. In Deutschland haben wir vielleicht eher so die Tendenz, uns abzuschotten, oder? Kulturell gesprochen. Wir haben alle unsere schönen Zäune um die Häuser herum und Mauern, Tendenz, uns abzuschotten. Vor allem von denen, die wir nicht so gut kennen. Vor denen, die uns vielleicht ein bisschen fremd sind. In anderen Kulturen ist es so, du kannst einfach reinkommen. Wann immer es dir passt, schau vorbei, komm rein. Oh Mann. Bei uns der Haushalt muss erst perfekt sein, bevor wir hier Leute einladen. Manche machen sich so einen Stress, dass sie dann gar keine Freude mehr haben, wenn die Gäste dann da sind, weil sie so müde sind und so fertig sind. Und es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Für manche Gastfreundschaft ist natürlich, für andere ist es eine Überwindung, aber hey, wäre das nicht toll, da einen Glaubensschritt zu machen? Ich glaube, wir Christen können da Licht sein an dem Punkt in unserer Kultur. Lass es uns wieder persönlich machen. Sehr offen, dass Gott dir jemanden aufs Herz legt, jemanden einzuladen. Vielleicht besonders jemanden, der dir nicht so nahe steht, mit dem du nicht unbedingt befreundet bist. Vielleicht als Familie einen Single einzuladen. Ist oft so, na, die Familien hängen miteinander rum und die Singles hängen miteinander rum und die Alten hängen miteinander rum und die Jugendgruppen und irgendwie ist alles so zerteilt. Vielleicht mal als Alte einen Jungen einzuladen oder als Jungen einen Älteren einzuladen. Nachbarn einzuladen. Jemanden aus der Gemeinde, den du nicht so gut kennst. Ich glaube, es ist auch eine Herausforderung für uns als Gemeinde, dass wir vor und nach dem Gottesdienst nicht nur mit den Leuten rumhängen, mit denen wir eh immer zusammen sind, sondern dass wir bewusst auf neue Leute zugehen, die neu da sind, die wir noch nicht so gut kennen. Und die begrüßen und uns mal vorstellen und sie einladen und wirklich interessiert an ihnen sind. Ich glaube, Jesus wird sich freuen, wenn wir so eine offene, freundliche, gastfreundliche Gemeinde sind und Menschen sich wohlfühlen. Wir kennen das sicher auch aus eigener Erfahrung, oder? Es gibt so Gruppen, es gibt Gemeinden, die sind so mit sich selbst beschäftigt. Wenn man da reinkommt, fühlt man sich fast ein bisschen unwohl. So ein bisschen einsam. Unwillkommen, so als Störfaktor. Die sagen zwar ein schnelles Hallo, wenn du kommst, aber dann ignorieren sie dich und du stehst irgendwie rum und es ist sehr schwer, da Anschluss zu finden. Das ist so eine enge Gruppe, die verstehen sich so gut, aber du versuchst da reinzukommen und kommst dir fast wie ein Fremdkörper vor. Auf der anderen Seite kennen wir wahrscheinlich Gemeinden oder Gruppen, die sich nach dir ausstrecken, wo du dich willkommen fühlst. Jennifer und ich, wir haben das in Hawaii erlebt, auf unserer Hochzeitsreise, wo wir in eine kleine Gemeinde gegangen sind. Und das war super, wir waren nachher eingeladen zum Essen nach dem Gottesdienst und Leute haben uns die Telefonnummern gegeben und haben uns noch Tipps gegeben und dann zwei Familien, die hatten eine Grillparty geplant am Abend und die haben uns eingeladen und wir sind mit denen rumgehangen, haben Lobpreislieder gesungen, haben miteinander und füreinander gebetet, das war wunderschön. Wie eine große Familie und wir waren sofort mittendrin. Hey, lass uns bewusst anstrengen, dass wir so eine Gemeinde werden. Dritter Punkt, dritte Gruppe sind die verfolgten Geschwister. Im Vers 3. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Römer 12, Vers 5. Wir, die vielen, sind ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Also wenn ein Bruder oder eine Schwester im Glauben gefangen ist, dann bin ich in einem gewissen Sinn mitgefangen. Der Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, hat gesagt, solange ein Christ wegen seinem Glauben an Jesus Christus im Gefängnis ist, bin ich auch nicht frei. 1. Korinther 12, Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. Ihr kennt das, oder? Das ist offensichtlich. Diese Analogie von dem Leib. Wenn du da rausgehst und du stolperst und haust dir dein Schienbein an, da an der Tür oder an dem Geländer, dann geht ja dein Schmerzimpuls durchs Hirn und du beißt die Zähne zusammen und die Augen, und die Stimme ist beteiligt, au! Und die Hand hält sich das Bein, der ganze Körper ist beteiligt. Wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib mit. Und genauso sollen wir mitleiden mit unseren Glaubensgeschwistern. Gedenkt der Gefangenen, denkt an die Leidenden, leidet mit. Im Kapitel 10 haben wir gelesen, dass wir Gefährten der Verfolgten, der leidenden Geschwister sein sollen. Und das kann heißen, dass du einem Bruder oder einer Schwester, die in der Schule gemobbt wird, weil sie sich zu Jesus bekennt, dass du ihr beistehst und dass du dich mit ihr identifizierst und sagst, ja, ich bin auch Christ, komm, wir stehen gemeinsam gegen den Strom der Welt. Oder der Arbeitskollege, der ausgelacht wird, dass du ihn ermutigst und sagst, hey, ich glaube auch, komm, sei stark im Herrn, lass uns zu Jesus stehen. Aber die Verfolgung, die wir in Deutschland erleiden, ist eigentlich ziemlich lächerlich im Vergleich zu dem, was andere Geschwister durchmachen. Und wir hatten letzte Woche die Margret, die Referentin von Open Doors, hier und haben sehr viel gehört, was Geschwister in Nordkorea zum Beispiel oder in muslimischen Ländern durchmachen und ertragen müssen, weil sie an Jesus glauben, dass sie geschlagen werden und gefoltert werden und eingesperrt werden und ermordet werden und ausgestoßen werden und die Familien zerrissen und getrennt werden. Und sie legen ein mutigeres Zeugnis ab eigentlich als wir in Deutschland oft. Sie bekennen sich zu Jesus, egal was. Und ich möchte da nicht zu viel wiederholen, aber für die, die nicht da sind, ich habe das Infoheft dabei, ich möchte einfach 2-3 Beispiele vorlesen, um es konkret zu machen. Hier zum Beispiel Baisi Gorkaria und Reka Ghazia aus Indien. Weil ihre Ehemänner nicht zum Hinduismus zurückkehren wollten, haben Dorfbewohner sich an den beiden Christinnen gerecht. Baisi Bokaria 37 und Reka Ghazia 30 stammen aus dem indischen Dorf Nadia. Baisi erinnert sich: Ich sah von meinem Haus aus, wie zwei Männer meine Schwägerin Reka Ghazia belästigen. Ich wusste, dass sie auch mir etwas tun könnten und versteckte mich. Doch sie spürten mich auf, zerrten mich hinaus, warfen mich auf das Feld und vergewaltigten mich. Auch Reka haben sie geschändet, obwohl sie im 7. Monat schwanger war. Die Männer drohten, wenn wir jemandem davon erzählen würden, uns umzubringen. Ich hatte Angst, ich habe Angst, wenn ich diejenigen sehe, die meinen Mann geschlagen und mich vergewaltigt haben. Ich schäme mich so. Oder hier aus Somalia, am 25. November wurde die 17-jährige Nurta Mohamed Farah höchstwahrscheinlich im Auftrag ihrer Familie ermordet. Wegen ihres Glaubens an Jesus wurde sie von ihren Eltern unaufhörlich misshandelt. Sie schlugen sie und fesselten sie tagsüber an einem Baum. Nachts wurde sie eingesperrt. Sie erklärten sie für geistlich gestört und gaben ihr starke Medikamente. Trotzdem blieb Nurta ihrem Glauben treu. Es gelang ihr zu fliehen. Sie fand bei entfernten Verwandten im zentralsomalischen Galgadut Zuflucht, wo zwei Islamisten sie aufspürten und ermordeten. Oder hier vielleicht noch ein letzter Artikel von Mohammed Ahmed Hegazi. Er zog vor Gericht. Ein Schritt, von dem Hegazi wusste, dass er sein Leben weiter in Gefahr bringen würde. Denn als erster Ägypter kämpft er dafür, dass ein Glaubenswechsel vom Islam zum Christentum in seiner Heimat offiziell anerkannt wird. Der Journalist hatte beantragt, dass der Eintrag seiner Religionszugehörigkeit in seinen Ausweispapieren von Muslim in Christ geändert wird. Seitdem wird er bedroht und musste mit seiner Familie untertauchen. Hegazi fürchtet um das Wohl seiner zwei kleinen Kinder. Ich will nicht, dass sie durch die gleiche Verfolgung gehen müssen wie ich. Extremisten verübten auf ihn Mordanschläge und zündeten sein Haus an. Seine eigene Familie wollte ihn umbringen. Während des Prozesses erhielten einige seiner Anwälte Morddrohungen, wurden verklagt oder verhaftet. Auch Vertreter staatlicher Institutionen forderten seinen Tod. Religionsgelehrte der einflussreichen Al-Azhar-Universität in Kairo erklärten, Abtrünnige vom Islam zu töten sei legal. Doch Higazi kämpft weiter. Nur ein paar Beispiele. Ich will das nicht tot reden, ihr habt letzte Woche genug gehört darüber. Was können wir tun? Wir können beten, wir können den Verfolgten, den im Gefängnis oder den Familienmitgliedern, die Frauen, die sich oft mit den Kindern dann alleine durchschlagen müssen, können ihnen Briefe schreiben, sie ermutigen. Von Open Doors gibt es zum Beispiel auch immer so Kampagnen, auch politische Kampagnen, um an Regierungen zu schreiben. Wir können spenden, diese Organisationen, die sich einsetzen für verfolgte Christen, unterstützen, mit denen teilen, was wir haben, die alles verloren haben. Übrigens, letzte Woche kamen so an die 1.100 Euro bei der Sammlung für die verfolgten Christen rein. Das fand ich toll. Danke dafür, dass ihr da euer Herz geöffnet habt. Aber Liebe ist da auch wieder praktisch. Ihr könnt euch informieren über konkrete Projekte, zum Beispiel bei Open Doors oder HMK, Hilfswerk Märtyrer Kirche, oder CSI, Christian Solidarity International, oder auch Gospel for Asia, haben immer wieder Berichte über verfolgte Geschwister drinnen. Ihr könnt auf die Webseiten gehen, euch informieren, es gibt genug Möglichkeiten, da wirklich praktisch tätig zu werden. Gedenkt der Gefangenen, leidet mit den Leidenden. Und wieder der Autor schreibt es an verfolgte Christen, die ihr eigenes Leben und ihr eigenes Wohl und das Wohl ihrer Familien aufs Spiel gesetzt haben, wenn sie zum Beispiel einen Besuch im Gefängnis gemacht haben und einen Bruder oder eine Schwester besucht haben und versucht haben, sie zu unterstützen. Dann haben sie sich auch geoutet, sind auch in Gefahr gelaufen, verfolgt zu werden. Es war ein gefährliches Unterfangen. Wir haben es viel besser. Was kostet es dich, einen Brief zu schreiben oder zu beten? Nicht viel. Bisschen Zeit, ein paar Cent für die Briefmarken. Das ist völlig ungefährlich für uns. Wir müssen wieder nur unseren inneren Schweinehund, unsere Bequemlichkeit überwinden. Ich lese euch nochmal aus Matthäus 25 vor, was Jesus da gesagt hat. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu trinken. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Nee, mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Und mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Außer Babynahrung, die kannst du auch trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisen dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also praktisch, was wirst du tun? Wie wirst du für die verfolgten Geschwister eintreten. Wann wirst du es tun? Mach einen konkreten Plan. Könnt diese Hefte lesen, vom Heiligen Geist aufs Herz legen lassen, was ihr tun sollt. Wir können nicht allen Nöten begegnen, das ist unmöglich. Aber vielleicht diese Woche eine Person für sie beten oder ihren Brief schreiben, einen konkreten Schritt. Und Leute, wenn das jeder von uns macht, dann bekommen 40 oder 50, wenn wir genau nachgezählt, wie viel wir heute sind, bekommen 40 oder 50 Menschen einen ermutigenden Brief. Für sie wird gebetet, bekommen Unterstützung. Wenn jeder sein kleines Licht anzündet, dann zusammen können wir hell leuchten. Also eine praktische Stelle. Erstens, lasst uns die Geschwister lieben. Zweitens, lasst uns gastfreundlich sein, besonders zu denen, die wir nicht so gut kennen. Und drittens, lasst uns die verfolgten, leidenden Geschwister nicht vergessen. Wenn du dir aus jeder dieser drei Gruppen einen aussuchst und einen konkreten Schritt machst diese Woche, ich glaube, das langt, das reicht, da haben wir genug zu tun. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Und ich danke dir, dass du nicht um einen heißen Brei rumredest, sondern dass du konkret und praktisch bist. Und Herr Jesus, wir wollen jetzt bitten, dich als unser Haupt, dass du deinen Leib dirigierst und dass du es uns persönlich und konkret machst. Herr, wen von den Geschwistern wir lieben können diese Woche? Praktisch, leg uns jemanden aufs Herz und zeig uns, was wir tun können. Und wen wir einladen können. Und was wir für einen verfolgten Bruder oder für eine verfolgte Schwester tun können. Mach's uns persönlich und konkret. Wir danken dir für die Freiheit, die wir hier haben. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen. Füll uns jetzt mit deinem Geist und rüst uns zu, deine Zeugen zu sein. Diese kommende Woche, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.